Die fetten Jahre scheinen vorbei zu sein. Zum Glück haben wir ja hier ein Schweinchen, was immer dicker wird. Dazu gleich viel mehr.
Schalke Podcast, der Expertentalk.
Ja, da sind wir wieder. Schalke Podcast 168. Schöne Zahl. Und ich darf heute wieder mal den Norbert Neubaum an meiner Seite begrüßen. Hallo und Glück auf, Norbert.
Hallo und Glück auf, René.
Du warst ja gefühlt wieder lange weg. Hattest ein bisschen Urlaub auch, ne?
Ich hatte ein bisschen Urlaub. Dann war ich zwischendurch mal stark erkältet.
Stimmt. Ah, nach dem Urlaub warst du aber schon wieder da.
Nach dem Urlaub war ich, glaube ich, aber auch schon einmal wieder da. Außerdem stelle ich ja fest, du hast ja auch zwischendurch immer andere hochinteressante Gesprächspartner, sodass ich mich dann ganz beruhigt und entspannt.
Naja, für den letzten hast du ja gesorgt, weil du ja kurzfristig, also ich hatte mit dir geplant, aber du warst angeschlagen, also da ging gar nichts, glaube ich, ne? Und eine Woche später hast du nochmal gesagt, naja, vielleicht mache ich nochmal eine Pause.
Genau, da ging überhaupt nichts und eine Woche später ging dann zumindest ein bisschen was, aber es war, glaube ich, dann für alle Beteiligten und vor allem auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ratsamer, dass ich mich hier nicht zu Wort gemeldet habe, weil das Ganze wäre dann mehr in diverse Hustenanfälle ausgeartet. Ich hoffe, dass es heute einigermaßen funktioniert.
Es gab ja einen kleinen Vorgeschmack. Wir haben ja vergangene Woche am Donnerstag über die Zahlen gesprochen, im Schalke-Talk. Da hatten wir ja das Vergnügen und da hast du auch nur zweimal gehustet. Also da war schon völlig in Ordnung.
Ah, du hast also genau das Protokoll geführt. Das Hustenprotokoll, okay.
Ja, das Hustenprotokoll habe ich geführt. Den Talk könnt ihr natürlich auch auf unserer Schalke-Seite noch nachhören und auch sehen. Das haben wir zwar nicht so live gemacht, wie hier wir gegenüber oder nebeneinander sitzen, sondern über Zoom. Aber es zählt ja eh der Inhalt, nicht unsere Gesichter oder unser Dasein. Obwohl, auffällig ist tatsächlich, wenn wir über Zoom aufnehmen, sind die Zahlen auf YouTube schlechter. Dann sagt, nee.
Was soll ich jetzt damit
anfangen? Ja, dass das irgendwie damit anfangen, für die Zuschauer wahrscheinlich attraktiver ist, wenn die uns in voller Gänze, also mit dem Oberkörper, Gestiken,
aber bei Zoom sind wir doch auch zu sehen.
Ja, aber schlecht, das ist irgendwie so nebeneinander, das ist irgendwie, das finde ich auch ganz komisch. Okay, Norbert, kurzer Überblick über den Ablauf, den wir heute hier haben. Wir sprechen natürlich über, wir haben jetzt schon Mittwoch 13:08 plus 1. Komische Uhrzeit. Und wir haben seit 9 Minuten quasi einen Artikel online. Es gab ein Transfermarkt-Update. Und da ist Schalke relativ vorn mit dabei. Darüber sprechen wir. Wir werden generell über den Kader sprechen. Es gibt ja neue Entwicklungen. Wir werden eventuell nochmal auf den angesprochenen Schalke-Talk, den ich gerade erwähnt habe, oder besser gesagt, auf den Inhalt eingehen. Es gibt ja oder neue Zahlen. Und daraus resultierte sich so ein bisschen, gibt es Knatsch auf Schalke, Vorstandsebene untereinander. Darüber werden wir sprechen. Und lass uns noch über das neue Ansparmodell sprechen für den Förderverein. Und vielleicht noch was Buntes. Du hast ja dann auch, glaube auch in dieser Woche, oder war es letzte Woche schon? War letzte Woche schon mit Klaus Herzmanatus, ne?
Ja.
Lass uns über den auch vielleicht nochmal sprechen.
Dass man den Schalker Oberkumpel sozusagen ausgebotet hat. Die Geschichte hatten wir, glaube ich, sogar exklusiv als Erste und jetzt haben mittlerweile diverse andere auch nachgezogen und es ist dann schon immer erstaunlich zu sehen, wie hohe Wellen so eine bunte Geschichte, wie ich sie mal nennen möchte, dann tatsächlich schlägt.
Ja, ich habe auch noch eine bunte Geschichte. Gestern oder vorgestern? Vorgestern. Ingo Anderbrügge mit seiner Frau in der ZDF-Sendung Bares für Rares. Da war er ja dabei.
Ich dachte erst, der Ingo wäre, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, der Ingo wäre quasi das Objekt gewesen. Das
dass die Katrin den Ingo verkaufen wollte.
Schätzelei, was das mir denn da mitgebracht
hat. Sehr interessante Sendung. Ich liebe diese Sendung ja wirklich. Ich gucke mir die auch in der Mediathek an. Wer es nicht kennt mit Horst Lichter, ne, dann werden die tolle naja, Bilder, Ringe, Schmuck, was es alles gibt, also Antiquitäten vorgestellt, die werden dann geschätzt, begutachtet und dann gibt es Händler, die das dann käuflich erwerben können. Und ja, Ingo war mit seiner Frau da und die haben dann ein Armband aus dem Jahre 1920 ungefähr angeboten und haben 1.100 Euro dafür gekriegt. Ja. Ursprünglich wollten sie 600 bis 800 Euro, aber 1.100 Euro schon, ja. Wieder für die Projekte, die der Ingo wahrscheinlich am Laufen hat, gutes Geld. Aber wir fangen an und jetzt, Norbert, ich habe es ja gerade schon gefragt, du kennst die neue Musik noch gar nicht.
Nein, ich bin aber jetzt schon von dem ersten Einstieg, den ich gehört habe, bin ich schon fasziniert und ich glaube, die kriege ich überhaupt gar nicht mehr aus dem Ohr raus. Also ein absoluter Ohrwurm.
Das Gute ist, du wirst es ja regelmäßig hören können.
Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich.
Und jetzt kommt noch der Oberknaller. Jetzt kündige ich quasi die Kategorie an. Drück einfach mal aufs Knöpfchen.
Kurvendiskussion.
Weltklasse.
Ja. Weltklasse. Du hast lange überlegt, aber ja. Also wie wir war uns, schon spontan.
Wie wir uns hier in diesen 168 Folgen entwickelt haben, das ist ja wirklich.
Ja, nochmal der Hinweis, 168 Folgen, da sind die Folgen mit drin, wo wir quasi angefangen haben, ein Tag oder zwei Tage vor jedem Spiel 15 Minuten genau eben über Zoom uns über das Spiel unterhalten haben oder besser gesagt, was wir erwarten können und dann auch nach dem Spiel. Das gehörte irgendwie mit, das gehört mit in die Zahlen, aber ist kein Podcast. Und als wir angefangen haben, so richtig Podcast zu machen, darum habe ich auch immer in der Klammer stehen, wir haben heute die 92. Folge. Auch schon viel.
Auch eine stattliche Zahl.
Auch ja. Eine stattliche Zahl. Und ich habe ja noch 8 Folgen, wollten wir die 100. irgendwie besonders machen. Muss man noch was einfallen lassen. Also mir schwebt vor, wir sitzen in der Arena in einer Loge und dann kommen so 20 Gäste, die Stammzuhörer. Es gibt auch schon einige Interessenten, die gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall dabei sein. Und dann machen wir eine Live-Sendung. Und dann können die auch mit einfach, wer sich berufen fühlt, sagen, ach komm, mit dem Thema, da quatsche ich mit.
Ja, schöne Idee.
Ne? Finde ich auch. So, und jetzt kommt wieder was Neues. Weiß nicht, ob du das kennst du das schon hier? Also für alle, die uns sehen, ich halte jetzt, nicht sehen, ich halte jetzt ein Schalker Sparschwein in die Kamera. Das ist ein Willi.
Ich habe den Marcel Witte mit einer Plastiktüte auf dem Parkplatz erwischt, als er das,
Papiertüte,
glaube ich,
Papiertüte. Erworben
hat. Papiertüte. Ach stimmt, Papiertüte, genau, Papiertüte.
Ja, Papiertüte. Ja, ja, der Marcel, Wahnsinn. Ich hatte das erwähnt und dann kam der in der nächsten Sendung und bringt mir dieses Schwein. Und das ist ja eigentlich ursprünglich eine Fluchkasse. Also es ist und bleibt eine Fluchkasse, weil ich öfter mal einen raushaue und vielleicht unsere Zuhörer, Zuhörerinnen auch mal einen raushauen und die können dann über PayPal 1 Euro für einmal Fluchen bezahlen. So, und jetzt kommt's. Ich habe dann gedacht, du richtest natürlich ein PayPal-Konto ein, dann gibt es einen Link und wer sich bereit erklärt für seinen Fluchen, für seine schlechte Laune, muss ja nicht im Podcast sein, kann ja auch zu Hause sein, ne, dass er sich wieder maßlos geärgert hat. Dann sag, weißt du was, ich werde da mal auch was einzahlen. Denn das Geld kommt für einen guten Zweck in Frage. Und wir haben uns jetzt erstmal für Warm durch die Nacht entschieden. Kennst du ja auch
schön,
das Projekt.
Ja,
ne?
Ja.
So, jetzt habe ich das natürlich gemacht. Und ich, was soll ich sagen, liebe Leute? Ihr seid irre. Ich werde sagen, der Sascha Kern, übrigens der Sascha ist derjenige, der auch unsere neue WhatsApp-Gruppe hat. Wir haben eine Community-WhatsApp-Gruppe. Da kann man teilnehmen und die immer schreiben, kann sie immer austauschen. Den Link dazu gebe ich nochmal in die Shownotes. Also wer ja Bock hat, könnt gerne mit in die WhatsApp-Gruppe reingehen. So, der Sascha hat 19,04 Euro gespendet. Der Ralf Denken hat 19,04 Euro gespendet. Er findet das einfach als eine gute Idee. Andreas Schäfer 20 Euro. Fluch Flatrate hat er geschrieben, wenn Schalke wieder Spiele zeigt, ne, wo man abfluchen kann. André van Rennings 5 Euro. Er zahlt schon mal 0,4 Euro im Voraus. Marc Biniek hat auch einfach mal 19,04 Euro gespendet, weil er das einfach für eine gute Idee hat. Also wir haben jetzt in der Kasse schon 84,12 Euro. Und hier sind ja 5 Euro drin von mir. Also fast 90 Euro. Also es ist der absolute Wahnsinn. Was sagst du dazu?
Ich bin begeistert.
Ja.
Ab wann gilt denn eine Aussage als Fluch?
Ja, es reicht schon ein Wort. Also ich sage ja gerne dieses Wort mit SCH.
Ja.
Dann ich würde dich schon darauf hinweisen. Du solltest mich auch darauf hinweisen, wenn du der Meinung bist, ich habe wieder was Komisches gesagt. Aber ich spiele mal eine Nachricht von Marc vor. Das ist so ein bisschen Werbung noch.
Hallo und Glück auf, liebe Schalker. Hier ist der Marc. Jeder von uns hat bestimmt schon verdammt viel geflucht über die Saison und ist, denke ich, bereit, ein paar Euro für das arme Schweinchen Willi zu geben. Denn der René und sein Team hat nachher einen gemeinnützigen Zweck, um Hilfe zu geben. Und ich glaube, jeder von uns kann eine Kleinigkeit dazu tun. Also Glück auf.
Hat doch nochmal Werbung gemacht. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Also wenn ihr euch irgendwie angesprochen fühlt, ihr könnt gerne einen Euro oder vielleicht auch ein bisschen mehr in unsere Kasse einzahlen. Ich habe jetzt erstmal, glaube ich, bis Ende der Saison Stichtag oder besser gesagt für das Konto. Und dann wäre es, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, dass dann, ich glaube, die Tina, ne, ist von Warm durch die Nacht Ansprechpartner. Auf jeden Fall werden wir das übergeben. Vielleicht laden wir sie ein, machen das hier dann so. Dann kann die Kohle mitnehmen. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt keine Unsummen werden, aber ich glaube, jeder Beitrag.
Ich glaube, da zählt jeder Euro.
Genau.
So ehrlich muss man sein. Ich weiß nur, dass Mike Büskens sich da auch sehr für engagiert.
Den Mike wollten wir nochmal eine Sendung haben. Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht, weil der war schon bei den Kollegen von der WAZ im Schalke Talk. Und jetzt überlege ich mir das nochmal. Warte ich noch ein bisschen.
Ja, wobei, der hat immer was Interessantes zu erzählen. Ich habe den beispielsweise neulich gehört, vor ein paar Wochen. Da war er, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem, da war er bei einem Podcast. Der wurde wohl aufgenommen in der Kirche auf der Kurt-Schumacher-Straße.
Ah, ja. Knappencast.
Knappencast war das, genau. Ja. Genau, es war sogar der Knappencast. Und also dem lohnt sich schon, dem mal richtig und intensiv zuzuhören. Da waren viele Aussagen dabei, auch wenn es jetzt tatsächlich schon ein paar Wochen her ist, die man unterstreichen kann und die man durchaus auch mal so ein bisschen noch mal aufarbeiten kann, auch in der Berichterstattung über Schalke.
Ich hatte ja mit Mike gesprochen und die Aufnahme vom Knappencast, die war im vergangenen Jahr, im Dezember oder im November, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und jetzt dürfte der Mike ja sogar noch ein bisschen mehr vielleicht plaudern, weil der Vertrag ist ja ausgelaufen Ende des Jahres. Und das war natürlich dann auch die Idee, ihn mal einzuladen, aber irgendwie hat es noch nicht geklappt. Aber Mike steht ganz oben bei uns auf der Liste. So, jetzt lass uns aber anfangen. Weil wir haben ja keine Zeit, so wie immer, etwas unter Zeitdruck. Norbert, seit 13 Uhr sind die neuen Zahlen draußen. Wir haben den Artikel auch auf unserer Seite. Es ist ein RZ Plus Artikel hinter der Bezahlschranke. Ihr könnt natürlich auch ein Abo abschließen, kostet für 4 Wochen 1 Euro zum Testen. Und wenn ihr sagt, ja, das ist was für mich, dann könnt ihr es behalten. Gibt momentan Angebot 2,90 Euro pro Woche. Also zuschlagen lohnt sich. Die Adresse würde ich gerne sagen, weil letztens einer gefragt hat, wo kann ich das denn genau dann machen? Also am besten ist, ihr geht auf die Internetseite www.recklinghäuser-zeitung.de/schalke-podcast in einem Wort. Aber bitte dummerweise Podcast richtig geschrieben, also nicht mit Doppel-D, sondern einfach nur mit D. Da findet ihr dann das Abo-Modell, wo ihr euch einfach mal reinklicken könnt und wir würden uns freuen, weil das ist unsere harte Währung. Jetzt klicken. Ja, Transfermarkt-Update ist raus und was soll ich sagen? Keine Überraschung, aber Schalke hat 2 Spieler, die mit zu den Top-Gewinnern gehören. Du weißt mehr, weil du hast den Artikel auch geschrieben.
Ja, wenig überraschend. Wäre man wahrscheinlich auch so drauf gekommen. Handelt sich um Musa Silla und Taylan Bulut. Federführend bei dieser Marktwert-Prognose ist halt transfermarkt.de. Die haben die Stellen bestehend aus verschiedenen, unterschiedlichen Kriterien, stellen die dann halt im Grunde die Marktwerte für die einzelnen Spieler und für die einzelnen Vereine zusammen. Und jetzt sind sie bei Musa Silla sind sie gekommen auf einen Marktwert aktuell von 6 Millionen Euro. Bei Taylan Bulut sind es 5 Millionen Euro. Taylan Bulut hat ja eine völlig irre Entwicklung hingelegt. Der ist ja, glaube ich, mit völlig ohne Marktwert in die Saison gestartet, war dann relativ schnell bei 2 Millionen Euro. Jetzt ist er bei 5 Millionen Euro, also eine völlig, völlig rasante Entwicklung. Musa Silla lag vorher bei 3 Millionen, ist jetzt bei 6 Millionen, also auch eine Steigerung von 100%. Und damit sind Bulut und Silla mit in der Spitzengruppe der zweiten Liga bei den Gewinnern bei der Marktwertentwicklung. Vorne liegen 2 Nürnberger mit wo, wie heißt der, Zollis oder so ähnlich.
Ja, 20 Millionen.
Der hat seinen Marktwert laut Transfermarkt.de von 10 Millionen oder von 11 Millionen auf 22 oder 21 Millionen Euro gesteigert. Also eine völlig irre Summe für einen Zweitligaspieler. Und jetzt sind die Marktwerte halt ist nicht unbedingt identisch mit dem, was man dann tatsächlich an Transfererlösen erzielt oder erzielen würde. Aber es ist schon mal eine ganz gute Richtlinie, um das Ganze mal, um so ein paar Vergleichsmöglichkeiten zu haben. Gibt auch noch ein paar andere Schalker-Gewinner, Grüger, Bahr, Bachmann, auch Remmert und Salazar gehören zu den Gewinnern. Aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau, als das bei Siller und Bulut der Fall ist.
Ich schaue gerade mal, Stefano
Tsimas, genau.
Ja. Von 10 auf 22 Millionen ist ausgeliehen.
Ja.
Und bleibt auch ausgeliehen, so wie ich das dann sehe, in der kommenden Saison. Brighton. Ja. Wartet man darauf, dass der Marktwert noch weiter steigt und dass sich Nürnberg dann so richtig die Taschen voll machen kann? Oder warum macht man so ein Geschäft?
Ich glaube, die Nürnberger haben sich ja schon die Taschen schon ganz gut voll gemacht. Haben die nicht neulich erst zwei Spieler verkauft? Ich bin jetzt bei Nürnberg aber auch gar nicht so im Thema drin, muss ich ganz ehrlich sagen. An zweiter Stelle ist übrigens auch ein Nürnberger noch. Noch ein Nürnberger Spieler.
Moment,
dann kommen Süller und Bulut.
Moment, jetzt gucken wir nochmal genau hin. Am 3. Februar 25 von Nürnberg nach Brighton. Marktwert da 10 Millionen, Ablöse 25 Millionen. Und Brighton hat ihn dann zurückgeliehen nach Nürnberg.
Ja, sobald englische Vereine im Spiel sind, geht das Ganze ja sowieso nochmal ein paar Millionchen höher.
Ja, vielleicht wird es ja bei Moussa Siller dann, oder wäre er jetzt ein Kandidat für England oder Thailand Bulut? Ja.
Bulut schwärmt, glaube ich, immer von der Premier League. Wir haben ja auch mal mit ihm kurz drüber gesprochen. Da hat er auch so ein bisschen schon leuchtende Augen gekriegt. Aber letztlich ist alles immer eine Sache von Angebot und Nachfrage. Noch spielen sie übrigens auf Schalke. Also noch sind
auch ja, bei den... Ja, also die haben auch eine Ablöse, festgeschriebene Vereinbarung. 8 Millionen wäre das dann, ne? Also nochmal 3 Millionen über Marktwert.
Bei Bulut soll die Ausstiegsklausel bei 8 Millionen Euro liegen. Ist zumindest das, was man bislang immer so hört.
Ja, ich stelle mir vor, Schalke kriegt dann auch mal so ein Angebot von 25 Millionen. Dann kannst du ja alles... Da kannst du nicht mehr Nein sagen. Ich meine, die werden auch so nicht Nein sagen.
Wenn das wirklich käme, dann könnten und würden sie wahrscheinlich tatsächlich nicht Nein sagen. Aber ich verstehe ja die Ausstiegsklausel so, dass da ja im Grunde das Limit dann eigentlich gesetzt ist. Und dass das...
Ich dachte, das wäre ein Minimum. Also wenn jetzt einfach... Ja gut, natürlich. Wenn jetzt einfach ein kommt... Und sagt ihr, ich zahle euch die 8 Millionen, dann ist das natürlich wahrscheinlich schon bindend. Dann,
ja, aber Bulut, ja. Bulut kann aber möglicherweise dann selber entscheiden.
Ja. Nee, stimmt. Er könnte ja sagen, nee, ist mir nichts, ich will dann doch lieber nach Liverpool. Die bieten 25 Millionen.
Ja, aber du kannst ja, die 25 Millionen müssen ja nicht zwingend als Ablösesumme an Schalke fließen, sondern die können ja auch, da könnte Bulut dann ja für sich, wenn er jetzt so ticken würde, jetzt spielen wir das einfach mal durch, dass die alle geldgierig sind, wir tun jetzt mal so, da könnte Bulut ja auch sagen, nee, wieso, ich wechsle, die sollen 8 Millionen zahlen und den Rest der Summe bis zu den 25 Millionen, die sollen sie lieber in eine andere Tasche stecken und zwar am besten in meine.
Also das haben wir ja schon oft erlebt im Profifußball, das ist glaube ich gang und gäbe und ja, ich sag mal so, es wäre auch nicht verwunderlich, wenn auf Schalke so ein Spieler dann, wenn er jetzt für 8 Millionen verkauft wird, vielleicht in ein, 2-3 Jahren irgendein Verein 50 Millionen hinlegt. Da kriegst du das, wahrscheinlich noch eine Beteiligung.
Das mag alles sein, das ist alles richtig. Ich halte auch diese 5 Millionen bei Bulut halte ich jetzt auch für einigermaßen realistisch. Also ich würde da jetzt noch nicht von 20 Millionen oder wie auch immer träumen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, der Junge ist 19 und der spielt gerade mal seine erste Profisaison. Er macht das richtig gut. Aber wie gesagt, er spielt in der zweiten Liga. Das sollen wir auch mal nicht vergessen. Und ich denke mal, bis zu den 20 Millionen ist es dann noch ein...
Stefano Tsimas ist auch 19. 19 Jahre.
Ja.
Ja, schon krass. Aber. Aber auf Schalke-Seite nicht die Top-Gewinner. Wenn ich das jetzt mal prozentual hochrechnen muss, dann hat Musa Silla irgendwie 100% Zuschlag, Taylan Bulut 150. Aber es gibt noch zwei Spieler, die haben es übertroffen. Ne?
Prozentual. Sind Mauro Salazar und ich glaube Peter Remmert
genau.
Sind tatsächlich noch vorne. Die haben nämlich 200% Zuschlag bekommen. Die wurden, glaube ich, anfangs mit 100.000 Euro und liegen jetzt bei 300.000 Euro. Hm. Also prozentual haben die den größten Sprung gemacht und obwohl sie ja eigentlich bislang noch nicht so die ganz große Rolle spielen. Remmert hat jetzt ein paar Kurzeinsätze gehabt. Salazar, glaube ich, in der Liga überhaupt noch gar nicht, aber offenbar wird den beiden dann schon auch ein bisschen was zugetraut.
Aber das war es dann fast auch. Es gibt noch weitere Spieler, die einen kleinen Gewinn verzeichnen können, wie zum Beispiel Max Krüger, Papa, Maïs Sabah, Yannick Bachmann und Peter Remmert und Mauro Salazar haben wir gerade angesprochen. Also das Ziel Marktwertentwicklung, wie es mal, also ich meine, natürlich ist das eine Grundvoraussetzung, dass jeder Verein eine Marktwertentwicklung im Verein haben möchte, um den Verein wirtschaftlich am Laufen zu halten. Das große Ziel, was man sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat, ist nicht ganz so aufgegangen. Ne? Also wir haben tatsächlich einen von null. Klar, Taylan Bulut, den hatte man und konnte man gar nicht auf Rechnung haben, aber ansonsten Musa Silla ist der Einzige.
Ja, kommt jetzt immer drauf an, wie definierst du deine Ziele? Peter Knebel war ja noch vor ein, zwei Jahren, sprach ja davon, dass in ein paar Jahren solle Schalke bei einem Kaderwert von ungefähr 200 Millionen Euro liegen. Das war natürlich ein sehr hehres, ein zu ehrgeiziges Ziel. Er ist ja auch ein bisschen dafür verlacht und verspottet worden. Und jetzt ist Schalke, glaube ich, in die Saison gegangen. Ich glaube, die erste Marktwertfeststellung lag bei ungefähr 26, 27 Millionen Euro.
Ja, knapp 26.
Genau. Knapp 26 bei einer Kadergröße von 35 Spielern übrigens, die da bewertet wurden. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie jetzt im Moment aktuell, du bist doch gerade dabei, schau doch mal eben, wie sie jetzt,
ja.
Wie der Kader jetzt
bewertet wird. Nein, jetzt sind sie bei 26.
Jetzt sind sie bei 26.
Ich glaube 22 waren es.
Okay, dann wäre es zumindest eine leichte Steigerung. Mhm. Aber ist natürlich noch ganz weit entfernt von dem, was man eigentlich möchte. Vor allem, du darfst das gar nicht mit Erstligisten vergleichen. Wenn du dir die Kadergröße den Kaderwert von manchen Erstligisten anguckst, da ist zum Beispiel, ich glaube, auch Vereine wie Mainz, Augsburg oder Union Berlin, die sind, glaube ich, mittlerweile da um Welten entfernt von den Großen wie den Bayern, will ich da jetzt überhaupt gar nicht sprechen. Mhm.
Also, was Fakt ist, es wird wahrscheinlich viele das Herz brechen, aber die beiden Spieler, die wir gerade angesprochen haben, Musa Silla und Taylan Bulut, ich gehe davon aus, dass die am Saisonende dann auch den Verein verlassen werden, um etwas Geld in die Kassen zu spülen. Ich möchte jetzt gar nicht aufs nächste Thema, weil es wäre jetzt eine gute Brücke, aber lass uns doch nochmal beim Kader direkt bleiben. Wir haben in dieser Woche ja auch noch ein Stückchen Gewissheit bekommen. Klar, war uns das irgendwie auch schon bewusst, dass das so kommen wird. Aber es wurde dann gestern nochmal bestätigt von Juri Mohler, Kahn, Memo, Ayhan, Tobi Mohr und Martin Kaminski. Die Verträge laufen aus, werden nicht verlängert. Das hat man so kommuniziert. Wobei ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig bin, weil Juri hat gesagt, es wurde mit Spielern gesprochen, deren Verträge auslaufen. Dann wurde aber von Kollegen nur diese drei Namen ins Spiel gebracht. Es gibt ja noch weitere Spieler, wo Verträge auslaufen. Können wir ja gleich nochmal durchgehen. Ich glaube, wir können darauf uns einstellen, dass alle Verträge, die auslaufen, nicht verlängert werden. Nicht nur bei den dreien.
Ich habe jetzt nicht im Kopf, welche Verträge alle auslaufen. Ich weiß nur, dass Karius läuft ja auch aus. Der hatte ja nur einen kurzen Vertrag.
Ja, nehmen wir den mal raus. Ja. Also ich glaube, da wird es ja noch bestimmt Gespräche geben. Aber wir haben zum Beispiel noch den Michi Langer. So, Ralf Fährmann ist logisch.
Ja gut, okay. Also, wenn wir jetzt über die Fälle reden, natürlich. Fährmann ist logisch. Drexler ist, ist im Grunde auch logisch.
Dann haben wir Niklas Bartel. Der hat auch einen Vertrag bis 30.06.25. Spielt ja aber bei den Profis ja überhaupt keine Rolle. Dann haben wir noch, ja, Mehmet habe ich angesprochen, Tobias Mohr haben wir auch angesprochen, Aymen Barkok läuft ja auch nur bis zum Saisonende. Kannst du dir vorstellen, dass da nochmal Gespräche geführt werden?
Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht Gespräche geführt werden. Ich kann mir Stand heute aber nicht vorstellen, dass sein Vertrag verlängert wird, weil dazu fehlt mir jetzt die spielerischen Argumente, die er hätte bringen müssen können. Vielleicht gelingt es ihm noch in den letzten 8 Spielen, wenn er noch zum Einsatz kommt, aber bislang hat er mich überhaupt noch nicht überzeugt.
Dann haben wir noch einen Spieler, der ausgeliehen ist. Da läuft der Vertrag, glaube ich, auch aus. Und das ist Brian Lassmann hat Vertrag bis 27, da habe ich mich verguckt. Die haben alle noch ziemlich lange Verträge, die ausgeliehen sind. Das wären Ron Torben Hoffmann. Der hat aber eine Klausel drin, ne, dass in Braunschweig drin bleibt in der Liga, dass sie dann Vorkaufsrecht haben. Und Brian Lassen bis 27, Lino Tempelmann 26, Henning Matriciani auch 26, Martin Wajinski bis 28, Steve Noth, der aber 2 Jahre ausgeliehen ist, bis 29 und Paul Pöpperl bis 26. Kommen ja auch wieder einige zurück. Also 9 werden definitiv gehen.
Eben, deswegen war das, ich habe dann ja auch jetzt wieder gehört, Schalke beben, diese 3 müssen gehen. Also für mich war das jetzt kein Beben. Es war jetzt für mich eine ganz klassische Maßnahme einer Kaderplanung. Wenn du so einen großen Kader hast wie Schalke, wie gesagt, es waren ja zu Saisonbeginn wohl 35 Spieler, die da aufgeführt würden. Wenn du so einen großen Kader hast und du willst natürlich auch neue Leute holen, dann musst du ja erstmal sehen, dass du im alten Kader ein bisschen aufräumst. Und da bieten sich die Spieler halt an, deren Verträge auslaufen. Und dann guckst du, können wir eventuell auf die verzichten oder müssen wir die unbedingt behalten? Und bei den 3 ist man jetzt offenbar der Meinung, man kann auf sie verzichten. Du wirst sowohl bei Aydin als auch bei Mohr als auch bei Kaminski, du kannst Argumente dafür oder dagegen sagen. Letztlich muss Schalke davon überzeugt sein, dass sie für die 3 Spieler bessere Spieler finden. Die auch finanzierbar sind und dann ist das alles völlig in Ordnung. Insofern müssen wir uns jetzt auch, denke ich mal, freimachen von irgendeiner Romantik, so nach dem Motto, ja, Memo Aydin ist doch so lange schon auf Schalke, ist doch ein Spieler der knappen Schmiede, ist alles richtig, aber wir reden hier über Profifußball und da musst du dann halt auch mal Entscheidungen treffen, die anderen Leuten wehtun. Und ich denke, das ist jetzt bei den 3 auch passiert, einfach damit die auch Planungssicherheit haben. Die müssen ja auch dann sehen oder wollen auch sehen, wie es für sie weitergeht. Und Juri Möller hat ja so ein bisschen noch für Verwirrung gesorgt mit einem Satz, den er dann in dem Zusammenhang wohl auch gesagt hat, dass die 3 jetzt aber in den letzten 8 Spielen noch irgendwie zeigen könnten, dass man die Verträge vielleicht doch hätte verlängern sollen. Das wurde jetzt von einigen wieder so interpretiert nach dem Motto, dass das letzte Wort da noch nicht drüber gesprochen ist. Ich hab extra mit Frank heute nochmal drüber gesprochen, der war gestern beim Training, als Möller das verkündet hat. Der sagte, nee, das war im Grunde nur so ein pflichtgemäßer Satz im Grunde, aber das ist eigentlich beschlossene Sache, dass die 3 gehen. Auch Kenan Karaman hat sich dahingehend ja im Grunde schon geäußert, dass das für die 3 jetzt auf Schalke Schluss ist. Aber wie gesagt, ich finde das alles jetzt gar nicht so spektakulär. Du hast einen 33-jährigen Verteidiger, der 4 Jahre hier dann gespielt hat, Kaminski, der unter jedem Trainer gespielt hat, der hat unter Gramozis gespielt. Du kennst meine Meinung zu Kaminski. Ich bin ja Anfang der Saison, habe ich ja mal gesagt, passt auf, Freunde, der wird auch diese Saison, wird der wieder seine Spiele machen.
Ist der beste Mann in der Innenverteidigung.
Hab teilweise böse Zuschriften bekommen. Ich hab das im Übrigen gar nicht jetzt als pro Kaminski gesagt, sondern ich hab im Grunde, wollte ich damit sagen, ich sehe eigentlich auch nicht, wer den jetzt verdrängen könnte, weil die Trainer sind ja alle auch nicht blöd. Ein Gramozis ist nicht blöd, ein Büskens ist nicht blöd, Thomas Reis nicht, Karel Gerards nicht, Kees van Wonderen nicht. Und unter all den Trainern hat Kaminski am Ende immer gespielt. Mhm. Unter Frank Kramer weniger, weil da war er verletzt. Aber wenn Kaminski fit war, dann kam er auf seine Einsätze. So, aber jetzt sagst du halt, er ist 33. Und irgendwann muss man dann auch mal einen Schlussstrich ziehen, weil man muss ja auch dann mal von den anderen überzeugt sein. Schalke hat ja auch ohne Kaminski noch ganz viele Innenverteidiger. Wenn wir die mal alle aufzählen, da sind schon einige bei. Dann werden sie sicherlich auch noch was holen. Und Kaminski ist wahrscheinlich dann noch nicht der Typ, der dann irgendwo auf der Bank versauern will. Der will schon seine Spiele noch machen. Ich bin davon überzeugt, der wird auch seine Spiele woanders noch irgendwo machen. Toby Moore war ja im Grunde letzte Saison schon, wenn man so will, ein Auslaufmodell. Hat sich dann in der Vorbereitung wieder durchgebissen, hat einen super Saisonstart gehabt. Aber dann hat es ja auch wieder ein bisschen stagniert. So, und dann musst du halt als Verein dann auch sagen, nee, wir glauben, dass jetzt nach 3 Jahren, Toby Moore ist dann 3 Jahre hier am Saisonende, nach 3 Jahren sollten wir dann mal sehen, dass wir den Kaderplatz frei machen und wir finden einen besseren, wir finden eine bessere Lösung. Und Memo Aydin bedauere ich persönlich natürlich auch sehr, weil auch der hat sich ja überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Der ist ja, der reißt sich ja wirklich, wenn ich sage, reißt dir den Arsch auf, ist das ein Fluch?
Nee. 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 Ja.
So, auf jeden Fall macht das. Geht auch immer einiges schief bei ihm, aber er lässt zumindest, der haut alles raus, was in ihm steckt. Mhm. So, aber trotzdem musst du als Kaderplaner dann doch sagen, so, reicht mir das als Argument? Oder muss ich auch hier sehen, dass ich auch die Kaderstelle freimache und einfach für neue Leute sorge, die einfach dann aber auch besser sein müssen als er? Da bin ich mal gespannt. Und erst dann wird man ein tatsächliches Urteil fällen können, ob es richtig war, sich von den 3 Spielern zu trennen. Ist alles immer eine Sache der Nachfolgelösung.
Aber du hast es ja gerade auch schon angesprochen, es geht ja nicht unbedingt um die sportlichen Leistungen, es geht ja auch um finanzielle Dinge. Und die muss man ja auch beachten. Die 3 haben schon auch Verträge, die gut ausgestattet sind. Und ich glaube, dass sie deutlich mehr verzichten wollen würden, sehe ich sehr fraglich.
Naja, aber die Spieler, die sie dafür holen, die werden sie auch in irgendeiner Form bezahlen müssen. Und ich glaube jetzt nicht, dass Memo Aydin zu den Topverdienern im Schalker Kader gehört. Toby Moore ist als Erstligaspieler gekommen, wird auch dann einen Erstligavertrag bekommen haben. Marcin Kaminski ist zweite Liga gekommen, ist mit Schalke dann einmal aufgestiegen. Also der wird schon in der höheren Kategorie auf Schalke sein. Aber wir reden ja jetzt nicht mehr über Jahresgehälter von, wie wir hier mal hatten, von 7 Millionen Euro oder wie auch immer. Also, dass das jetzt finanzielle Gründe waren, würde ich jetzt mal gar nicht so in den Vordergrund stellen. Also da sollten schon die sportlichen Überlegungen die erste Rolle spielen. Und da sind Mölder und Mange offenbar der Meinung, die 3 Spieler sind jetzt in einer Situation, in der sie für uns entbehrlich sind. Und wir wollen diese Position, diese Kaderplätze jetzt neu besetzen.
Ja, das Feedback nach der Veröffentlichung der Nachricht war natürlich auch relativ groß, gerade auf Social Media. Viele haben gesagt, das verstehe ich überhaupt nicht. Viele haben aber auch gesagt, natürlich, klarer Schritt und auch richtiger Schritt. Also darüber kann man sich tatsächlich streiten, aber das ist doch immer so. Das ist nicht nur immer auf Schalke so, das ist, glaube ich, in jedem Verein so, dass wenn du dann solche Spieler, die jahrelang beim Verein waren, dann auf einmal gehen müssen, dass da viele aufschreien, wie könnt ihr nur, ne? Und im Endeffekt fängt die neue Saison an und meistens hat man dann das alles schon wieder vergessen.
Ich hab am meisten gestaunt über die vielen, ich verfolge das ja auch dann so ein bisschen über die unzähligen Kaminski-Fans, die es auf einmal gab, die gesagt haben, wie kann man denn, du weißt, worauf ich anspiele, der wurde ja im Grunde jetzt schon, die letzten 1-2 Jahre ging es ja schon immer so ein bisschen gegen seine Richtung, aber du musst ja irgendwo anfangen, wenn du so einen Kader dann umbauen
aber willst. Aber wieder umbauen, das ist ja wieder nochmal ein Umbruch, ich dachte, der Umbruch hätte jetzt schon stattgefunden, hat nicht ganz funktioniert.
Naja, wir wollen mal nicht vergessen, wir sind jetzt, wenn wir mal die letzten 5 Jahre nehmen, die letzten 5 Saisons, dann hat Schalke 4 davon in den Sand gesetzt. Diese ja auch. Mhm. Wir dürfen uns jetzt nicht täuschen lassen davon, dass die Arena immer noch voll ist oder dass man jetzt sich auf einen einstelligen Tabellenplatz als neues Saisonziel geeinigt hat. Auch diese Saison ist eine einzige Enttäuschung, wenn man die Saison als Ganzes nimmt. Die Saison davor war eine einzige Enttäuschung. Davor die Saison sind sie abgestiegen aus der ersten Liga. Dann zwischendurch gab es das Jahr, wo sie aufgestiegen sind, auch unter allergrößten Mühen. Wenn es da den Trainerwechsel nicht gegeben hätte, wäre die Saison auch anders verlaufen, anders geendet. So, das heißt, du bist jetzt im Grunde seit Jahren in so einer Abwärtsbewegung und das erfordert natürlich, dass du den Kader dann wieder neu aufbaust. Ich sehe allerdings jetzt diesen... Also es gab auch schon größere Umbrüche. Wenn ich an den Saisonaufbau für 2021, 2022 denke, Da hatten Knebel und Ruven Schröder, die hatten alleine im Sommer, hatten die, glaube ich, ungefähr 40 bis 45 Transferbewegungen, weil du musstest da den alten Kader, den Abstiegskader komplett entsorgen, weil die alle zu teuer waren. Hässliches Wort, entsorgen, ich sage es jetzt trotzdem einfach mal. Und du musstest eine komplett neue Mannschaft wieder aufbauen. Und im Idealfall damals schon eine Aufstiegsmannschaft sollte das sein. Also das war für mich ein XXL-Umbruch. Und jetzt reden wir natürlich auch über einen Umbruch, aber bislang ist der aus meiner Sicht noch einigermaßen überschaubar.
Ich habe gerade mal ChatGPT aufgemacht und die Frage gestellt, die Kaderwerte des FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren. Ich hatte mir jetzt erhofft, dass dann einfach jetzt mal so eine Tabelle rausgehauen wird. Gesamtmarktwert des Kaders betrug etwa in der Saison 2021 123 Millionen. Ja. Saison 21/22 nach dem Abstieg 43 Millionen. Saison 22/23 mit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga stieg der Kaderwert auf etwa 87 Millionen. Da erinnere ich mich gar nicht dran, dass das doch dann so heftig hoch war, aber okay.
Naja, du wirst als Erstligist natürlich
klar,
logisch. Ganz, ganz anders geratet als in der zweiten Liga.
Ja, dann der Abstieg wieder 37 Millionen und jetzt Saison 24/25 liegt der Kaderwert aktuell bei, ja, hier steht noch 23,65, aber wir haben ja jetzt gerade gesehen, ist auf ja, 25
fast angewachsen. Das belegt aber alles, dass man kleine Brötchen backt oder backen muss.
Ja, absolut. Jetzt hätte ich gerne schon wieder diese Brücke geschlagen, vielleicht machen wir es jetzt auch einfach. Wir haben ja Zahlen in dieser Woche bekommen, in der vergangenen Woche, und Christina Rühl-Hamers hat ja wieder Gelder bereitgestellt für neue Transfers, wieder 20 Millionen, richtig? Bin ich doch auf dem richtigen Schiff gerade, ne?
Ja, der Etat liegt bei, ich glaube, etwas über 20 Millionen. Und das ist wohl für einen Zweitligisten, ist das wohl schon eine stattliche
Summe. Ja, jetzt gab es natürlich eine, für mich und auch für viele andere, eine kleine Spitze. Du kannst auch hier drauf drücken, dann hört man dich nicht mehr. Du kannst husten, wie du willst.
Ja, ich will ja, dass man mich so ein bisschen hört.
Ach so,
dass man sieht, ja, wie ich leide. Und
es gab eine kleine Spitze. So habe ich es empfunden und ich habe es ja gerade schon gesagt, auch viele andere. 20 Millionen dürften eigentlich ausreichend sein, weil Mannschaften, es gibt andere Mannschaften, die sind aufgestiegen mit deutlich weniger Etat. Das war doch schon ein kleiner Schuss an betreffende handelnde Personen, die verantwortlich sind für den Kader.
Ja, diesen Satz sagt Christina Rühl-Hamers eigentlich bei jeder Pressekonferenz oder bei jedem Gespräch, dass wir über die Schalker Zahlen führen. Hintergrund ist natürlich der, dass ihr ja der Vorwurf gemacht wird oder gemacht würde, sie würde Schalke kaputt sparen. Und wenn du sie damit konfrontierst, dann wächst du in ihr tatsächlich eine kämpferische Ader, dann geht bei ihr, glaube ich, dann also auch der Blutdruck einigermaßen hoch und sie wehrt sich vehement und sagt, also passt auf, Freunde, wir haben einen der Top-Etats der zweiten Liga. Daran liegt es nicht, aber wenn man sich die Vereine anguckt, die oben mitspielen oder die dann im Zweifel auch aufgestiegen sind, die würden sich freuen über den Etat, den wir haben. Das heißt, die haben viel weniger Geld zur Verfügung, aber die sind sportlich halt
erfolgreicher.
Und besser. Den Satz höre ich jedes halbes Jahr von ihr. Schalke lädt ja einmal oder zweimal im Jahr zu diesen Finanzgesprächen ein. Und dann kann man ihr natürlich auch schlecht widersprechen. Und natürlich ist das irgendwo, sie nennt keinen Namen oder sie sagt das natürlich dann nicht so direkt, aber natürlich ist das, da korrespondieren die Ausgaben, die sie dem Verein ermöglicht, die korrespondieren nicht mit dem, was dann sportlich dabei rumkommt. Das Problem ist ja auf Schalke auch nicht neu, das ist ja, das gibt es auch nicht nur auf Schalke, sondern das ist ja immer diese Wechselbewegung, die bei Schalke ja dann in den Jahren so ab 2017, 2018 völlig in die falsche Richtung lief, dass sie eben für zu wenig sportlichen Erfolg viel zu viel Geld ausgegeben haben. Und das Ganze ist dann ja in so eine Spirale beschleunigt noch durch Corona und den Abstieg dann auch reingeraten, dass sie heute noch unter dieser Schuldenlast zu knabbern haben. Aber generell ist die Situation heute genauso wie damals. Sie geben relativ viel aus, natürlich lange nicht mehr so viel wie früher, aber der sportliche Ertrag stimmt nicht. Du kannst als FC Schalke 04 in der zweiten Bundesliga nur dann einigermaßen vernünftig existieren, wenn du oben mitspielst. Ideal natürlich Aufstieg, aber auch alles, was mit Sponsoren und Fernsehgeldern zusammenhängt, ich sage jetzt mal auch so die Plätze im oberen Drittel, was sie ja vorhatten, die sind interessant. Die Tabellenregionen, in denen sich Schalke jetzt in der zweiten Saison hintereinander schon bewegt, sind für Christina Rühl-Hamers aus finanzieller Sicht im Grunde völlig uninteressant.
Gibt's Knatsch auf Schalke? Also wir können ja kurz mal, möchte gerne die Community jetzt zu Wort kommen lassen. Der Dirk aus Kettwig hat geschrieben, Glück auf, da bin ich mal wieder. Also meiner Meinung nach stinkt der Fisch vom Kopf. Tillmann, Manga und Hefer sollten ihren Hut nehmen und nicht Frau Christina Rühl-Hamers. Gehe jetzt schon seit 1970 auf Schalke, aber so einen Vorstand ohne Fußballkenntnisse habe ich noch nie erlebt. Erst werden komische Fachleute vom Hof gejagt, wie zum Beispiel Bujo, Asa und so weiter. Also Kopf ab und endlich einen klaren Umbruch. Ich glaube, das war jetzt von mir, Glück auf, euer Dirk aus Kettwig. Ich kann noch eine vorlesen, genau das gleiche Thema, muss ich nur schnell finden. Der Tim hat nämlich auch zu dem Thema geschrieben. Unsere Vereinsführung finde ich nicht gut. Wann werden endlich die offenen Posten besetzt, um Klarheit für die nächste Saison, die ja schon geplant werden muss, herzustellen? Süller und Bulut, auch Mörken, müssten eigentlich gehalten werden, um vielleicht in der nächsten Saison Chancen zu haben, oben mitzuspielen. Ich würde lieber die Breite verkleinern, aber irgendwie finanziell möglich. So, da ist halt das Problem. Wie kannst du die Breite, wie kannst du Spieler halten, die jetzt erfolgreich sind auf Schalke oder die man braucht? Die kosten Geld, werden sicherlich auch ihre Ansprüche stellen, dann nochmal in der Breite. Da ist ja schon das Problem. Und darum kommt ja dieser Knatsch, möglicherweise von außen auch ein bisschen größer gemacht, als es tatsächlich ist, zustande. Die eine sagt, wir müssen aufpassen, wir müssen unseren Kurs weiterfahren. Ich stelle euch ja schon 20 Millionen zur Verfügung, macht was draus, das dürfte reichen. Die anderen sagen, naja, die spart doch den Verein kaputt, weil du wieder nicht einen Bulut halten kannst, wenn er denn überhaupt da bleiben möchte, keinen Siller halten kannst und wahrscheinlich auch keinen Mörken halten kannst.
Naja, ich bin ja der Meinung, dass eine gute Kaderplanung, die braucht nicht nur Geld, sondern die braucht auch Fantasie. So, und wenn du, es geht doch den anderen Zweitligisten auch nicht anders. Da schwimmt doch keiner von dem Geld. Die müssen doch alle sehen, wie sie einigermaßen klarkommen. So, und dann erwarte ich eigentlich, wenn ich ihn Ben Manga hole, der ja übrigens ja auch nicht alleine gekommen ist, das unterschätzen, glaube ich, auch ganz viele, wenn es dann immer heißt, Manga raus, soll seinen Hut nehmen. Also der hat ungefähr 10 bis 12 Leute mitgebracht. Der hat seine eigene Firma hier im Verein. Das heißt wahrscheinlich, wenn du dem irgendwann mal den Laufpass gibst, dann gehen die anderen möglicherweise auch wieder alle mit. Das kostet ein Schweinegeld. Also das ist alles nicht so ganz einfach. Aber ich erwarte jetzt einfach von einem Ben Manga und von seinem Team, dass er jetzt mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung gestellt werden und die nicht gering sind, da jetzt eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die eben Aufstiegsperspektiven hat, Aufstieg garantieren kann niemals irgendjemand, das funktioniert nicht. Aber ich erwarte jetzt in seinem zweiten Jahr, nachdem das erste aus meiner Sicht sehr unbefriedigend verlaufen ist, erwarte ich jetzt eine deutliche Steigerung. Und da will ich jetzt auch kein Jammern hören, von wegen so zu wenig Geld oder wie auch immer, sondern die Dinge sind doch alle besprochen. Er wusste genau, was ihm hier blüht, wenn er hier hinkommt, dass er das Geld hier nicht mit vollen Händen zum Fenster rauswerfen kann, das ist auch klar. Und ich weiß auch gar nicht, was man Frau Rühl-Hamers jetzt vorwirft. Also ich bin jetzt nicht berufen, ihr Pressesprecher zu sein, aber sie hat zumindest ihren Kurs, sie hat ihre Strategie und sie ist vor ein paar Jahren noch dafür gefeiert worden, dass sie irgendwann mal gesagt hat, nee, wir müssen jetzt nicht immer Geld ausgeben, das wir noch gar nicht haben, um sportlichen Erfolg zu bekommen, den wir nicht sicher prognostizieren können, sondern wir geben im Grunde nur noch das Geld aus, das wir haben, um eben nicht wieder in diese Schulden oder Verbindlichkeitenfalle zu tappen. Denn es ist ja nicht damit getan, dass man einfach sagt, so, wir investieren jetzt deutlich mehr. Du musst ja generell deinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Wir haben ja diese Regelung mit diesem Eigenkapital, haben wir ja beschrieben. Du musst ja im Grunde, um diesen Punktabzug zu vermeiden, musst du eben schon mal immer einen ordentlichen Gewinn erwirtschaften, um das dann abzubauen. So sind nun mal die Vorlagen. Das hat die Frau ja nicht erfunden.
Jetzt habe ich den Knopf gedrückt.
Das hat die Frau ja nicht erfunden, sondern du musst dich halt daran halten. Die Möglichkeiten sind begrenzt, wenn man sich die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mal anschaut. Der Verein hat halt immer noch eine enorme Kostenstruktur, die er mit sich rumschleppt. Alleine diese 16 oder 17 Millionen Euro an Zins und Tilgung, die du jedes Jahr zahlen musst. Da geht im Grunde das gesamte Fernsehgeld geht dafür schon drauf. Das ist dann schon mal weg. So, und was soll die Frau denn machen? Sie will keine neuen Schulden aufnehmen. Das finde ich, das muss man auch respektieren. Und gefragt ist hier aus meiner Sicht die sportliche Leitung, die wir ja in dem Sinne eigentlich gar nicht haben. Schalke hat ja keine sportliche Leitung. Wer ist denn die sportliche Leitung? Matthias Thielmann kann das nicht sein. Der nennt sich zwar offiziell auch quasi als Vorstandsmitglied verantwortlich für den Sport, aber machen wir uns doch nichts vor, das ist überhaupt nicht sein Beritt. Der hat da überhaupt keine Erfahrung. Das werfe ich ihm nicht vor, aber unter einem sportlich Verantwortlichen, unter einer sportlichen Leitung stelle ich mir was anderes vor. Da erwarte ich einfach, und den suchen sie ja offenbar, wie auch immer, ich erwarte einen klassischen Sportvorstand, der ausschließlich für die Belange des Sports verantwortlich ist, der das Ganze bündelt, der das organisiert. Früher hat das mal hier auf Schalke ein Manager im Prinzip alleine gemacht. Der hat quasi drei oder vier Funktionen gehabt, wo du heute verschiedene Leute für brauchst, alles gut. Dann hast du einen Sportdirektor, Juri Möller, der macht das immer noch als Interimslösung. Macht es wahrscheinlich ganz gut, ganz nett oder wie immer, aber auch da will ich mal Klarheit. Macht das jetzt, macht das nicht, ist er dann wieder Aufsichtsrat? Das ist alles so, mir kommt das alles so vor, als wenn das alles so Nebenjobs wären im Grunde. Mhm. Dann hast du Ben Manga, einen Kaderplaner, wichtig, aber er sollte sich auch nicht zu wichtig nehmen. Er sollte bei seinen Aufgaben bleiben. Und das ist aus meiner Sicht ein Top-Kader zusammenzustellen und sonst nichts. So, damit soll er und seine Mannschaft sich beschäftigen. Und das haben sie in der letzten Saison versucht und es ist nicht geglückt. Wenn man seine Transferbilanz sich mal anschaut von den Spielern, die er geholt hat, dann bleibt im Grunde immer noch, Musa Sylla bleibt hängen. Die Perspektivspieler, die sie geholt haben, die will ich noch gar nicht bewerten, die sind als solche geholt worden. Emil Heulund, ja, kann vielleicht nächste Saison durchstarten, ich kann aber nur das bewerten, was ich in dieser Saison sehe, und das ist, dass er größtenteils verletzt war. Ich halte viel von dem Jungen, wenn ich ihn so mal gesehen habe, aber Fakt ist, er stand in dieser Saison kaum zur Verfügung. So, und alles das, wenn du das alles mal zusammenrechnest, dann haben wir wieder jetzt eine Saison hinter uns, die im Grunde mehr oder weniger ein verschenktes Jahr ist oder eine verschenkte Saison und die dich möglicherweise noch ein Stückchen wieder zurückgeworfen hat.
Gerade weil du ihn angesprochen hast, Emil Heulund, gab es jetzt ein irres Gerücht, dass auch er tatsächlich ein Kandidat wäre, im Sommer dann zu gehen, obwohl er ja hier auf Schalke fast gar nicht gespielt hat und verletzt war. Aber hältst du das für möglich oder wäre das... Oder würde man da einen Wunsch entsprechen eher, weil der Spieler vielleicht weg möchte?
Von dem Wunsch ist mir nichts bekannt. Ich würde als Verein, als aufnehmender Verein, würde ich mir das wahrscheinlich doppelt und dreifach überlegen, weil ich würde mich schwer tun, damit einen Spieler zu verpflichten, der jetzt hier wirklich ein Dreivierteljahr nur verletzt war aus den unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Und ich würde ihn an Schalke Stelle aber auch nicht abgeben, es sei denn, da kommt ein völlig irres Angebot rein, weil ich glaube schon, dass er eine Perspektive hat und den Gesundheitszustand, den Fitnesszustand, den können ja letztlich nur die Ärzte dann auch hier beurteilen. Also da würde ich jetzt die Heul- und Flinte würde ich jetzt noch nicht so schnell ins Korn werfen. Überlege ich mal, die geben den ab und der startet woanders durch. Es sei denn, da flattert jetzt wirklich.
Ist schon öfter passiert.
Das ist schon, natürlich, ja. Aber das ist anderen Vereinen auch passiert. Wollen wir mal nicht immer so tun, als wenn das immer nur Schalke passiert. Es sei denn, es flattert jetzt ein völlig irres Angebot für Højlund ins Haus, was ich mir aber nicht vorstellen kann aufgrund der Vorgeschichte.
Es gab ja auch schon ein angeblich, ich glaube, da war aber gar nichts dran, ein Angebot für Anton Donkor aus Hoffenheim.
Ja, kannst du mal sehen. Sogar die Schalker Ersatzspieler sind für die erste Liga interessant.
Na gut, er hat ja auch Mörken schon vertreten und das zumindest in einem Spiel sehr, sehr gut. Hat er gute Leistungen gezeigt. Vielleicht haben die ja das Potenzial erkannt und sagen einfach, der Junge, der muss zu uns kommen, damit er sein Potenzial immer voller Breite auslegen kann.
Würde ich aber ohnehin erstmal abwarten, ob Hoffenheim überhaupt erstklassig bleibt. Die sind ja auch noch stark gefährdet.
Ja, ist spannend in der Bundesliga. Aber auch in der zweiten Liga ist es irgendwie spannend da unten, weil da können ja auch noch einige reinrutschen, außer Schalke. Oder? Also ich habe da immer noch nicht einen Haken dahinter gemacht.
Ja, natürlich kann es theoretisch noch passieren, aber ich sage mal, wenn sie jetzt wirklich noch unten reinrutschen, dann muss man aber auch sagen, dann haben sie unser Mitleid aber auch nicht mehr verdient. Ja. Also das, also ich habe da eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich da schon mehr oder weniger einen Haken hintergemacht. Du spielst ja hier zu Hause noch gegen Ulm. Also du solltest schon jetzt die Punkte sollten sie jetzt schon noch einfahren. Ich habe auch nicht so den Eindruck, dass da von unten jetzt noch groß angeschoben wird. Aber du musst grundsätzlich immer auf der Hut sein. Ist doch völlig klar. Aber das traue ich denen eigentlich schon zu, dass sie jetzt die nötigen Punkte noch holen.
Ja, 10 Punkte auf dem Relegationsplatz, ja, Braunschweig. Und 13 Punkte auf den direkten Abschluss. Ja, aber du spielst ja jetzt gegen Ulm, du spielst gegen Regensburg. Also du hast führt jetzt erstmal als nächstes.
René, sorry, also wir reden jetzt wieder so, dass wir dann hinterher den Klassenerhalt noch groß feiern. Wenn sie dann drinbleiben, dass wir dann sagen, Mensch, da haben sie sich jetzt aber mal zusammengerissen. Darf aus meiner Sicht überhaupt kein Thema sein, da noch drüber zu reden. Das sage ich jetzt aber wirklich als jemand, der es immer für ausgeschlossen hat, dass Schalke überhaupt mal nochmal 3 Jahre hintereinander in der zweiten Liga spielt. Ich dachte, das wäre Ende der 80er, Anfang der 90er, wäre das eine einmalige Episode in der Vereinsgeschichte gewesen.
Egal in welche Richtung, du kannst immer noch rein rechnerisch sowieso spekulieren und stell dir vor, der umgekehrte Fall, den ich ja auch vor Hannover schon hatte, selbst wenn du Hannover jetzt dann geschlagen hättest, was ja durchaus realistisch war. Du hast ja bis zur 87. Minute geführt und hättest dann auch nochmal 3 Punkte, hättest den dritten Sieg in Folge gefeiert. Und hättest dann jetzt das Programm, was machbar ist auch ein großes Wort in der zweiten Liga, weil auch wenn es mich langsam, jetzt muss ich aufpassen, auch wenn es mich diese Aussage nervt, jeder schlägt jeden oder jeder kann jeden schlagen, da ist ja was dran tatsächlich, aber dann hast du nicht nur 3 Spiele in Folge gewonnen, dann hast du 6 Spiele in Folge gewonnen und dann sag mir einen, der nicht davon sprechen würde, da geht noch was nach oben. Du holst da noch irgendwie was.
Ja, da bin ich genau der Richtige. Ich hab ja während des Hannover-Spiels hab ich gerechnet,
ja. wie viel also wenn du ist. Hannover noch jetzt mal rechnest, 36 Punkte hättest du dann wären es 9 Punkte auf Platz 3.
Lassen wir jetzt lieber die ganze Rechnerei, die stehen jetzt da, wo sie...
Ich wollte nur beide Möglichkeiten ins Spiel bringen.
Aber die Saison ist im Grunde, Frau Rühle-Hammers hasst das, wenn man das sagt, im Grunde ist für mich die Saison, ich will nicht sagen gelaufen, aber es ist, deutet zumindest alles auf einen zumindest tabellarisch entspanntes Saisonfinale mit Planungssicherheit hin, dass du auch in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielst.
Es ist natürlich auch ein bisschen Druck nötig, weil gerade Christina Rühl-Hamers möchte ja, dass Schalke Punkte holt, damit die in der Tabelle weiter steigen, denn es gibt ja, jeder Platz ist wirklich bares Geld wert. Auch Kenan Karaman, den hat man gestern ja zum Interview, hat ja auch gesagt, du musst performen, du musst jetzt Vollgas geben die nächsten 3 Spiele. Es geht immer um etwas. Übrigens, das wollte ich gerade noch ansprechen, auch Kenan Karaman hat ja Führungsspieler gefordert. Ne? Also er hat ja klare Aussage getätigt im Interview, dass er als Führungsspieler das nicht alleine schultern kann. Ne? Also auch da nochmal eine klare Ansage. Also, da wird sich auf jeden Fall was tun. Ja, ich gucke mal auf die Uhr. 54 Minuten. Wir hatten ja heute gesagt, wir machen heute nicht ganz so lang. Bleiben aber ganz kurz noch beim Finanziellen. Es gibt ja eine wunderbare Fördergenossenschaft auf Schalke, Schalke EG. Und ja, in meinen Augen schwächelt die extrem. Und das zeigen viele Faktoren. Zum Beispiel, dass lange nicht gesagt, offen kommuniziert wurde, wie jetzt der genaue Stand ist. Dann wurde der Stand kommuniziert, aus meiner Sicht in diesem Zeitraum, der da vergangen ist, deutlich zu wenig. Und jetzt gibt es aber die Möglichkeit, und wir wissen ja, dass es wirtschaftlich und finanziell schwierig ist, das für Menschen hier in der Region zu stemmen. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, du kannst Gutscheine erwerben. Ab 25 Euro und kannst ja quasi das dann ansparen, diesen Anteil von 250 Euro. Es gibt aber übrigens auch einen Gutschein für 2500 Euro. Also auch das gibt es. Wenn du jemand hast, den du glücklich machen möchtest, kannst du ihm gleich 2500 Euro schenken. Was sagst du zu dem Modell?
Ich überlege jetzt zwischen beiden Varianten hin und her, ob ich jetzt 2500 oder 25.
Ja, ich trinke was.
Was sage ich dazu? Ach so, wir müssen ganz kurz erklären, warum wir heute das Wasser nicht aus den Podcast-Tassen trinken, die ja zu unserem Merchandising-Pool dazugehören. Die Dinger sind wohl hier im Haus, wir zeichnen hier im Verlagshaus auf und die sind offenbar so begehrt,
die sind eine Spielmaschine,
dass die gerade bei anderen Kollegen ja. Die Runde machen. Also ist jetzt keine Missachtung von uns, sondern wir haben die heute einfach, irgendwo sind die hier im Umlauf.
Aber können ja unser anderes Geschenk auch noch hier.
Ja.
Den haben wir noch gar nicht vorgelesen, den März.
Den März haben wir noch nicht gehabt.
Auf Schalke muss man kämpfen, rackern und am besten noch bluten. Wer hat's gesagt?
Ebbe Sand.
Ebbe Sand, ja.
Wir gucken gleich schon mal in den April, was uns der April...
Du guckst immer vorher. Guck mal, da hat irgendeiner... Ja,
weil den März haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann vorgelesen.
Ja, du warst das. Im Februar hast du einfach den März schon mal vorausgeschaut. Ja. So, da kommt Schalke und die Tabelle. Das ist wie ich und Mathe. Es passt einfach nicht.
Ja, von wem? Gerald Asamoah.
Das hat er gesagt, ja. Übrigens, der Kalender... Den haben wir ja zugeschickt bekommen.
Ja, von den Schalker Meistermachern
genau.
Aus Wattenscheid, von dem Fanclub. Schöne Grüße. Ja, Ansparmodell.
Mach schon den April drauf.
Ach so, okay, sorry. Sorry.
Das ist dann auch der März. Das sind immer schöne Bilder von denen, ne,
ja,
dabei.
Ja, sowieso eine sehr schöne Idee. Ja, was halte ich davon? Ich habe sofort das ist ja am Samstagnachmittag, ist das publiziert worden und ich habe sofort von einem guten Kollegen eine WhatsApp bekommen, jetzt gehen sie auch den Kleinsparern an den Kragen. ja, kann man so sehen, das war die böse Variante. Ich denke mal, es ist einfach eine Reaktion drauf. Zum einen, du hast es erwähnt, dass es tatsächlich schleppend angelaufen ist. Ich glaube, sie sind nicht zufrieden mit den bisherigen Zahlen. Und dass sie eben viele Hinweise auch bekommen haben, dass es eben schon für manch einen nicht ganz so einfach ist, diese 325 Euro, diese erstmalige Zeichnung kostet 250 Euro für den Anteil plus 75 Euro
Eintrittsgeld.
Für Eintrittsgeld sozusagen, dass es eben nicht für jeden ein Pappenstiel ist, um das mal eben so hinzulegen. Auch wenn da viele vielleicht drüber schmunzeln oder drüber lachen, die sich das leisten können und auch leisten wollen. Aber es gibt eben wohl auch andere und auf die hat man jetzt, auf die geht man jetzt im Grunde zu und macht denen ein Angebot und sagt, pass auf, ihr könnt das quasi hier per Ratenzahlung erwerben, 25 Euro pro Gutschein. Mhm. Es ist halt...
Kannst du auch das Motiv auswählen, ne? Kannst du jetzt zu Ostern passend was machen, kannst du ja. Schalke Arena.
Ja, schön.
Ja.
es ist halt ein weiterer Versuch, das Ganze ans Rollen zu bringen. Es sind ja bislang 7 Millionen Euro circa eingenommen worden. Da muss man aber, glaube ich, das Eintrittsgeld, wie du sagst, für die Erstzeichnung noch abziehen. Also sind wir wahrscheinlich dann ungefähr irgendwie bei 6 noch was Millionen Euro.
Ist das so?
Ich glaube schon. Ich glaube, die Bearbeitungsgebühr ist bei den 7 Millionen, die genannt wird, ist die, glaube ich, noch drin.
Puh.
Ja, wie auch immer. Jetzt kann man sagen, 6 oder bleiben wir ruhig bei 7 Millionen Euro. 7 Millionen Euro ist ein völliger Flop, sagen die einen. Ich sage, 7 Millionen haben oder nicht haben,
ist, absolut,
ist halt klar. Auch schon, also 7 Millionen ist auch schon eine Stange Geld, gemessen an dem, dass du vorher im Grunde null hattest. Also du bist ja mit der ganzen Geschichte bei null, bei null gestartet, und ich weiß aber, dass die Schalker Verantwortlichen selber nicht damit zufrieden sind. Die hatten sich, glaube ich, für diesen ersten Stichtag, für den 19.04., galt so als Marke so 10 Millionen Euro, die man haben wollte. Das wird natürlich jetzt schwierig. Aber jetzt lassen wir das Ding doch noch ein bisschen laufen, geben wir ihm doch eine Chance und warten jetzt wirklich mal ab, was dann eines Tages wirklich unterm Strich steht. Die Zeichnung, der erste Zeichnungstag war, glaube ich, der 22. Januar. Das heißt, das sind jetzt gerade mal 2 Monate, dass man zeichnen kann. Vielleicht gibt es ja noch mal irgendwie einen Schub, dass das noch mal...
Ein Aufstieg wäre nicht schlecht. Ein
Aufstieg wäre wahrscheinlich gut. Ich glaube, was man auf Schalke unterschätzt hat, ist, dass das Unternehmen der ganzen Geschichte, glaube ich, die kalte Schulter zeigen. Weil du wirst alleine mit dem, das einzelne Mitglied wird, glaube ich, diese Sache nicht in dem Umfang stemmen können, wie man sich das erhofft hat. Und ich glaube, dass man sich von Unternehmerseite viel mehr Unterstützung versprochen hat. Aber da gibt es, glaube ich, das hat Matthias Tillmann ja einmal in diesem Mitgeredet-Format selber gesagt, da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben. Ich bleibe auch dabei, dass es verheerend war, dass für die ganze Geschichte, wie das mit Clemens Tönnies gelaufen ist, das hat überhaupt nichts hier mit dass man jetzt hier eine Verehrung für Clemens Tönnies oder wie auch immer, um Gottes Willen, muss man alles differenziert sehen. Aber was ich damit damals meinte, war das Signal, das er damit gegeben hat, dass er quasi den Schalke-Chef zu einer öffentlichen Gegendarstellung mehr oder weniger gezwungen hat, gerade als der die Genossenschaft präsentieren wollte, dass er sofort in der Einschießrede sagen musste, es gibt da übrigens ein Missverständnis. Es ist wohl bei mir so rübergekommen, ich, Matthias Tillmann, hätte gesagt, Clemens Tönnies sei von der ganzen Sache begeistert. Dem ist aber gar nicht so. Ich muss also das richtigstellen. Clemens Tönnies wird sich nicht an dieser Genossenschaft beteiligen. Und es ist ja nun mal so, dass Clemens Tönnies, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen, sollen sie auch haben, alles gut. Aber als Unternehmer hat er, glaube ich, in Unternehmerkreisen schon einen ernstzunehmenden Ruf. Und ich glaube, dass das insofern dann auch ein Signal war, dass viele Unternehmer auch gesagt haben, nee, also komm, wenn der Tönnies da, wenn der schon so in der Form davon Abstand nimmt, dann lasse ich auch lieber die Finger davon. Zumal Unternehmen ja ohnehin dann auch, was ja auch völlig legitim ist, die gucken dann ja schon auch auf eine gewisse Rendite, die du mit bestimmten Projekten, Investitionen machen kannst. Und da geht die Genossenschaft ja auch ganz offen mit um. Da ist eine große Rendite ist da ja nun mal nicht zu erwarten. Und Unternehmer ticken aber wahrscheinlich dann auch so, dass sie schon irgendwo sich das dann doppelt und dreifach überlegen, ob sie ihr Geld dann da reinstecken.
Also eine Rendite wird es wahrscheinlich überhaupt nicht geben. Das ist, also es ist nicht ausgeschlossen.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass es mal eine kleine Dividende geben wird, aber das ist dann mehr so ein symbolischer Akt.
Aber der große Anreiz war ja tatsächlich auch, du hast ja gerade angesprochen, bis zum 19.04. gibt es halt diese Sonderaktion, wenn man eine gewisse Anzahl von Anteilen kauft, dass man auf diesen Förderturm, der dann erstellt wird, quasi namentlich erwähnt wird, dann ab 20 Anteile, glaube ich, kriegst du so eine Miniatur-Arena. Also da ist ja schon irgendwo so ein...
Ne? Das ist für das klassische Schalke-Mitglied ist das ja auch eine super Sache im Grunde. Aber jetzt stell dir vor, du bist Unternehmer. Ich weiß überhaupt nicht, wie sowas verbucht wird. Keine Ahnung, aber du bist Unternehmer und sagst deinen Leuten, pass auf, Freunde, Weihnachtsgeld gibt es dieses Jahr nicht, weil ich habe eine viel bessere Idee, ich investiere in die Schalker Fördergenossenschaft.
Ja, wäre wirklich eine gute Idee.
So, keine Ahnung. Ich stelle mir das in meinem naiven Gedanken so vor, dass man wirklich abwägt. Mache ich das oder mache ich das nicht? Und ich glaube, auf Unternehmerseite haben sich bislang ganz, ganz oder zu viele noch dafür entschieden, nicht in die Genossenschaft zu investieren.
Ja, Stölting ist jetzt aktuell, glaube ich. Aber
ne? Ja, wir hören immer Stölting und ich glaube auch Nickel. Ist auch aller Ehren wert, finde ich super, aber wir dürfen auch eins nicht vergessen, Stölting und Nickel sind natürlich auch zwei Unternehmen, die ganz eng mit Schalke zusammenarbeiten und deren Rendite ist quasi dass Schalke weiter existiert und dass Schalke gut investiert. Das heißt, die investieren quasi in ihre eigene, in ihr eigenes Geschäftsmodell, so ein bisschen auch.
Ja.
Ich finde super, dass sie es machen, überhaupt keine Frage, ganz toll. Aber das sind bislang eigentlich auch die einzigen größeren von denen man hört.
Ich habe immer noch die Brandrede vom Inhaber von Nickel bei der Mitgliederversammlung oder mitgeredet im Ohr, wie er dann wirklich dafür geworben hat, dass Firmen da sich gefälligst zu beteiligen haben, um den Verein zu unterstützen.
Er hat ja auch recht. Seine Argumentation war ja, Schalke ist doch für die ganze Region und damit auch für die Unternehmen in der Region wichtig, hat auch eine Bedeutung. Also unterstützt die Sache doch. Aber bislang lässt da die ganz große Unterstützung wohl noch auf sich warten.
Also du hast es gesagt, gibt einfach der Sache noch eine Chance. Und natürlich ist die Gesamtlage nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, sondern auch, wenn du Erfolg hast, wenn du diesen Start gemacht hättest bei einem Aufstieg oder vor einem Aufstieg, wäre die Sache durch die Decke gegangen. Da kannst du locker dann auch mit dem FC St. Pauli mithalten, weil die haben ja ähnliches Modell und haben es ja vor dem Aufstieg hingekriegt. Und da war ja natürlich die Euphorie eine ganz andere und dann waren die Leute, die dann auch noch nicht mal Mitglied sein müssen, kann man alles irgendwie nicht direkt vergleichen, aber ich glaube, unter anderen Voraussetzungen wäre das Ding, glaube ich, jetzt auch hier auf Schalke schon ein Stückchen weiter. Haben wir ja auch drüber gesprochen, ne? Auch Merchandise-Zahlen sind zurückgegangen, Trikotverkäufe sind zurückgegangen. Das liegt natürlich daran, dass du momentan sportlich irgendwo da unten rumtümpelst und dich nicht unbedingt damit zeigen möchtest auf der Straße, hier, ich bin Schalke-Fan, hier, neueste Trikot. Und das nächste kaufe ich mir auch.
Ach, das sehe ich anders. Also wenn du überzeugter Schalker bist.
Aber ich meine jetzt die Masse, dass es die gibt, das ist klar. Aber dass es jetzt so viele gibt, die da, wo du sagst, hier der Merchandise-Umsatz, der bricht ein, die gibt es ja nicht.
Also lass uns so zusammenfassen, ohne Taylor Swift und ohne Rammstein und wie sie alle heißen, hätte die Schalker Halbjahresbilanz ein völlig anderes Aussehen. So, das muss man ganz, ganz oft so sagen. Im Grunde hat die Veranstaltungen in der Arena haben den blauen...
EM. Auch noch.
Richtig. Wobei die EM war im ersten Halbjahr.
Ach so,
Die Spiele, ich glaube, das letzte war am 30. Juni. Das heißt, die Spiele sind wahrscheinlich ins erste Halbjahr bei der Bilanz noch eingeflossen. Zweite Halbjahr war dann Taylor Swift, Rammstein, die Champions-League-Spiele von Schachtar Donetsk. Mhm. Also diese Sonderveranstaltungen, die haben Schalke auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet. In der zweiten Liga, alleine, unteres Mittelfeld, ist der Verein, ich will nicht sagen nicht handlungsfähig, aber das geht auf Dauer nicht gut.
Jetzt habe ich gestern dann noch eine Nachricht gehört, da bin ich jetzt nicht in die Tiefe gegangen, ich muss aber trotzdem schmunzeln. Da wurden die Zahlen präsentiert, was die EM in Deutschland gekostet hat. Und tatsächlich waren die Kosten in Dortmund am höchsten und in Gelsenkirchen am niedrigsten.
Wahrscheinlich, weil die in Dortmund diesen riesigen Wasserschaden hat.
Ja, kann doch sein. Ich weiß nicht, ob das dann auch die UEFA bezahlt oder sowas. Aber nein, da habe ich dann kurz gedacht, Mann, haben sie sich wieder über den Tisch ziehen lassen und haben schlecht verhandelt.
Da bin ich jetzt völlig überfragt, weiß ich wirklich nicht. Habe ich überhaupt keine Ahnung.
Ich ja auch nicht, aber ich fand es witzig.
Was ich aber weiß, ist, dass Schalke sehr froh war, dass die EM-Spiele hier stattgefunden haben. weil, wie gesagt, du brauchst im Grunde jetzt diese Veranstaltung, was ja irgendwann mal so als im Grunde als Nebenprodukt geplant war, das ist mittlerweile eigentlich das, womit du überhaupt noch irgendwo rentabel bist. Das Catering spielt ja auch dann immer noch eine große Rolle. Deswegen war es wahrscheinlich auch einer der besseren Entscheidungen, dass man das Catering immer noch in eigener Hand gehalten hat und nicht verkauft hat. Da gab es ja auch immer Gerüchte, dass man die Catering-Rechte irgendwann mal verkaufen müsse oder würde.
Das Tafelsilber,
genau. Das haben sie nicht gemacht oder noch nicht gemacht. Und das war, glaube ich, dann eine der besseren Entscheidungen der letzten Zeit.
Okay, lass uns dann doch nochmal einen kurzen Ausblick auf das Sportliche werfen, denn es geht ja weiter, Länderspielpause vorbei, Auswärtsspiel in Fürth, Tabellennachbarn, punktgleich. Moussa Sylla, aus meiner Sicht trainiert ja schon ordentlich mit, Aber auch gestern hat Jure Müller noch gesagt, ja, müssen aufpassen, müssen vorsichtig sein bei Emil Højlund noch mehr. Also ich glaube, Emil Højlund wird nicht im Kader sein, aber bei Musa Sille habe ich so ein bisschen Hoffnung wenigstens. Wenn ich das jetzt so im Training beobachtet habe, dass er wenigstens im Kader ist, wäre schon ja, wichtig, ne?
Naja, klar, über seine Bedeutung brauchen wir im Grunde gar nicht zu diskutieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn vielleicht mitnehmen, Kaderplatz vielleicht bei Bedarf reinwerfen. Mhm. Startplatz glaube ich nicht. Gees van Wonderen hat sich ja auch da letzte Woche sehr skeptisch drüber geäußert. Aber naja, gut, wenn Sila nicht kann, muss es bar richten. Wir werden uns vielleicht sowieso darauf einstellen müssen, in der nächsten Saison ohne Sila klarkommen zu müssen.
Absolut. Kenan ist fit. Hat er gestern nochmal bestätigt, hat zwar auch individuell trainiert. Martin Kaminski ist gesperrt. Na, der wird dann in der Innenverteidigung nicht zur Verfügung stehen. Bin ein bisschen gespannt, wie die Innenverteidigung dann aussehen wird. Was tippst du?
Ich hab's jetzt
Sanchez endlich diese Chance, die er dann. Viele fordern ja ihn. Also.
Ja, bin ich immer. Staune ich immer, wie viele den fordern und wissen, dass der doch.
Nichts kann.
Das habe ich nicht gesagt, sondern die genau wissen, dass der doch so gut ist, dass er doch viel, viel besser als Kaminski ist. Also sehe ich noch nicht. Er hat ja auch seine Chancen.
Er ist schneller, definitiv.
Er hat ja seine Chancen auch schon gehabt. Naja, gut, genau. Aber du brauchst halt als Verteidiger in der zweiten Liga auch eine gewisse nervliche Stabilität und manchmal geht noch so das. Ein bisschen so argentinisches Temperament
mit ihm durch.
Er ist sehr ungestüm, er ist auch bei Ballbesitz ist er manchmal noch etwas zu forsch und zu hektisch und das kann in so einem Zweitligaspiel kann das dann auch mal richtig ins Auge gehen. Na ja gut, er hat ja mehrere Möglichkeiten, er kann Sanchez da spielen lassen, er könnte, ich weiß gar nicht, Kalasch, ist der fit oder?
Mhm. Hat da auf jeden Fall trainiert.
Schallenberg, Kalasch käme irgendwie in Frage. Mhm. Wir haben ja im Übrigen auch noch, der Name wird ja völlig vergessen bei allen Diskussionen, es gibt ja auch noch Ibrahima Cissé. Ne, den gibt es ja auch noch. Der hat ja für mich auch einen Downfall hinter sich. Der ist ja einmalig. Der trainiert immer bei der U23 mit. Wir sehen den ja, wenn wir Profis und U23 trainieren, relativ oft parallel. Er trainiert da mit, aber gehört, ist noch nicht mal für den Kader bei der U23 ein Thema. Mhm. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, was erhofft man sich jetzt?
Also ich habe mich ja schon mal dazu geäußert, weil ich mal ein Auge auf das Training der U23 geworfen habe und habe dafür einen kleinen Shitstorm erhalten. Es ist aber leider so, es gibt Szenen im Training, die vielleicht dann nicht funktionieren, wo er involviert ist und wo man wirklich sieht oder sehen kann, dass er einen Fehler gemacht hat, was ja völlig in Ordnung ist. Im Training ist man ja dafür da, dass man Fehler dann neu bewertet oder besser gesagt, dass man die dann nicht mehr macht. Aber er schüttelt immer den Kopf, ist immer irgendwie dann am Rumnörgeln und das ist es ja auch, was wir auch immer hören von Seiten des FC Schalke 04. Der Junge ist halt im Kopf noch nicht so weit. Also der kriegt das nicht hin, so zu sein, wie ein Profi eigentlich sein müsste. Und damit kommt er leider dann nicht in Frage. Er scheitert an sich selbst.
Ja, schade, ja. Weil ich ihn von der Veranlagung super. Nach wie vor für einen Verteidiger mit großen Fähigkeiten
absolut.
Halte, die er zum Teil sogar auch schon bei den Profis unter Beweis gestellt hat. Er hat ja zu Saisonbeginn hat er gespielt. In Nürnberg hat er, glaube ich, sogar ein Tor gemacht. Hat in der ersten Halbzeit auch sehr gut gespielt gehabt. Schade, ich finde es einfach schade. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Schalker Umgang mit ihm richtig ist oder falsch, kann ich alles schlecht bewerten. Aber ich finde es einfach schade, dass so ein Spieler hier nicht in die Gänge kommt.
Ja. Wir kommen auch nicht in die Gänge. Wir wollten eigentlich nach einer Stunde Schluss machen. Jetzt haben wir schon wieder 73 Minuten auf der Uhr. Aber so ist das halt. An euch da draußen, ihr seid heute auch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe die Nummer noch nicht mal gesagt. Ihr könnt natürlich mit uns Kontakt halten über WhatsApp. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken. Gerne unter 2 Minuten, gerne zu einem Thema. Es bietet sich ja meistens immer das Spiel an, dass man darüber nochmal spricht. Da gibt es immer ganz verschiedene, unterschiedliche Wahrnehmungen von euch, die sehr interessant sind. Die würden wir dann auch aufgreifen. Also, wenn ihr Bock habt, mit uns zu kommunizieren, ich habe hier eine Telefonnummer für euch. 0160 9034 7628. Und gleichzeitig ihr findet uns auch auf Social Media. Wir haben eine Instagram-Seite, der Schalke Podcast, damit Doppel-T. Ich möchte nochmal an das Abo erinnern für unsere Schalke-Berichterstattung, da, wo wir dann unsere Brötchen verdienen. Es gab jemanden, der mir gesagt hat, ob man uns nicht was Gutes tun könnte. Wir haben jetzt den Fluch, die Fluchkasse, ob man uns für uns ein Konto einrichten könnte. Das ist eine sehr gute Idee, ist eine sehr gute Idee, aber nein, macht euch da bitte keine Gedanken. Ist ja unser Job. Soll ich das Konto doch einrichten? Nein, die Fluchkasse, die würde erstmal ausreichen, wenn ihr die füttern wollt, weil wir haben ja jetzt wirklich einen Sinn dahinter und es ist für einen guten Zweck. Gerne könnt ihr da was reinschmeißen. Der Link von WhatsApp, von PayPal ist natürlich auch in den Shownotes zu finden. Ja. Noch was? Noch was, aber ich glaube, das spare ich mir für nächste Woche auf. Ich kriege immer wieder die gleiche Frage. Thema Pressekonferenz.
Ja.
Ja, immer wird wieder gefragt, mein Gott, warum seid ihr Journalisten so harmlos nach einem Spiel zum Beispiel oder auch vor einem Spiel? Warum werden nicht diese kritischen Fragen gestellt? Und immer wieder beantworte ich das und immer wieder kriege ich doch die, das kann es doch nicht sein. Ich verstehe, ich habe den Dirk Große-Schlamann von Sky, der hat da natürlich schon mal ein bisschen Gewicht. Ne? Und der hat mir das dann nochmal erklärt. Soll ich es jetzt vorspielen?
Die Antwort von Dirk oder die?
Die Antwort von Dirk, damit nochmal.
Ja, wobei
mir glaubt man anscheinend nicht.
Ich mache kurioserweise andere Erfahrungen. Ich lese immer, warum wir den Käse so hart angehen. Wir sollten den Mann noch in Ruhe lassen und.
Ja, siehst du mal.
Die wollen ihn nur ins Boxhorn jagen, will überhaupt keiner, aber spiel Dirk mal vor.
Also das ist sehr simpel zu beantworten, weil ich da meistens nicht bin. Das betrifft allerdings auch ganz viele andere meiner Journalistenkollegen, weil wir den Trainer ja zum Beispiel bei Sky am Field haben, also unten am Spielfeldrand und dort die Fragen stellen. Viele der Kollegen treffen den Trainer unten in der Mixzone, heißt also direkt, wenn er aus der Kabine kommt und können da nochmal sprechen. Dann hat man auch nicht dieses Gefühl, da ist eine Kamera, da hören noch mehrere Leute zu. Das heißt, man kann ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, intimer sprechen und da sich halt vielleicht auch so ein paar Infos rausholen, die jetzt nicht alle für die Öffentlichkeit sind. Und deswegen stellt man solche Fragen eigentlich auch nicht unbedingt auf einer Pressekonferenz. Das hat nicht nur mit der Pressekonferenz nach dem Spiel zu tun, sondern auch vorm Spiel. Da werde ich auch von vielen immer gefragt, warum kommen da keine kritischen Fragen, weil man das meistens schon im 1:1, also unter vier Augen vielleicht oder in einer kleinen Gruppe geregelt hat mit dem Trainer. Weil man da einfach offener sprechen kann. Ne? Bei jedem Video wird ja alles auf die Goldwaage gelegt, wird alles von links nach rechts gezogen, gerade bei jemandem, der vielleicht der Sprache auch nicht zu 100% mächtig ist. Und das ist bei Kees van Wonderen, glaube ich, auch so, dass der dann auch immer denkt, oh, jetzt möchte ich auch nichts Falsches sagen. Das heißt, gerade solche Sachen regelt man lieber untereinander. Und deswegen gibt's dann in den Pressekonferenzen danach eher die sanften Fragen. Das ist übrigens auch einfach nur, weil diese Pressekonferenz wird in die Arena übertragen, in die VIP-Räume und so weiter und ist für die deutsche Fußballliga etwas, weil die das den Broadcaster den internationalen Medien auch zur Verfügung stellen und die haben gar kein Interesse an kritischen Fragen und deswegen gibt es die nicht.
Aber jetzt, Leute, ich hoffe, das ist jetzt beantwortet. Ja, kannst du das unterstreichen?
Kann ich unterstreichen und hundertprozentige Zustimmung.
Danke, Dirk, dass du das auch nochmal unterstützend aufgesagt hast. Vielleicht kommt die Frage ja jetzt nicht mehr. Aber ist natürlich jedes Medium, das wäre ja, ne, ist ja schwierig, wenn alle Medien die gleichen Informationen haben, dann schreibt jeder das Gleiche, dann kannst du auch davon ausgehen, so wird das nichts mit einer guten Berichterstattung.
Ja, man könnte bei der ganzen Frage noch viel weiter ausholen. Die ganze Kultur der Pressekonferenzen, bezogen jetzt auf den Fußball, hat sich ja dadurch verändert, seitdem die ganzen Geschichten live übertragen werden. So früher, vor ein paar Jahren noch, hast du bei einer Pressekonferenz da gesessen, wie der Dirk das gerade sagte, da liefen nicht unbedingt immer dann ständig Kameras mit, sondern dann kamen auch richtige Dialoge, richtige Gespräche noch zustande. Heute ist das ja mehr so eine Pflichtveranstaltung im Grunde. Und ich glaube, viele erwarten im Grunde, dass da. Also so eine Pressekonferenz, ich sag's mal ein bisschen böse, ist nicht dazu da, um die Leute draußen zu unterhalten. Ich bin kein Schauspieler, wenn ich zum Fernsehen hätte gehen wollen, hätte ich es versucht. Also wir stehen da auf einmal in einem Fokus, in dem wir eigentlich gar nicht hinwollen und in dem wir auch eigentlich gar nicht reingehören. Das ist also eine Pressekonferenz ist im Grunde ein Gespräch zwischen Journalisten und Trainer oder Vorstand oder Sportdirektor oder mit wem auch immer die Pressekonferenz ist. Unsere Aufgabe ist es dann eigentlich, die Ergebnisse dieser Pressekonferenz oder das, was wir für wichtig halten, in die Öffentlichkeit zu transportieren. So, und wenn direkt alles schon eins zu eins dann im Grunde gesagt und publiziert wird, dann ist unser Job ja eigentlich getan. Dann brauchen wir ja im Grunde gar nicht mehr einzugreifen. Also da ist so ein bisschen auch ein, glaube ich, falsch verstandenes Rollenverhältnis irgendwo dann irgendwann mal entstanden. Ich persönlich würde es im Grunde begrüßen, wenn die Pressekonferenzen nicht live übertragen werden.
Ja.
Aber da habe ich sowieso keinen Einfluss drauf. Manchmal nutzen wir es halt auch. Insofern ist es jetzt auch ein bisschen pharisäerhaft von mir. Wir nutzen es natürlich ganz gerne, wenn wir uns die Pressekonferenzen der Mannschaften angucken, gegen die Schalke spielt. Da kann man natürlich auch dann immer noch ein bisschen was rausziehen. Also insofern bin ich da jetzt selber, falle ich mir jetzt quasi selbst ins Wort oder widerspreche mir selbst. Aber in der aktiven Rolle als Journalisten war es einfach immer schöner oder besser, wenn du wirklich dieses 1-zu-1-Gespräch in einem etwas kleineren, intimeren Kreis hattest, wo dann auch wirklich mal Tacheles geredet wurde, wo du auch dann mal Dinge sagen konntest, die hinterher nicht geschrieben werden sollten. Also das war natürlich dann schon immer ein bisschen konstruktiver.
Ja, wo nicht die komplette Masse live dazu hört, wenn wir zum Beispiel Interviews haben, wo die Kollegen dann alle zusammenstehen. Hast du dann leider aber auch nicht das erste Recht, das als erste Nachricht für dich zu kommunizieren, weil dann stehen die da mit dem Handy und dann wird das sofort auf X rausgeballert. Also du stehst da und die Leute wissen es dann schon, was da kommuniziert wurde. Ist auch schwierig geworden, das Geschäft. Ne?
Es ist auch schwierig bei den Pressekonferenzen, die dann auf Schalke sind, dass wirklich ein schöner Dialog zustande kommt, weil du musst dich dann melden, du kriegst das Mikrofon quasi in den Hals reingerammt, als wenn du reinbeißen wolltest.
Ja.
Dann geht er wieder weg mit dem Mikrofon, dann hast du wieder nochmal eine Nachfrage, dann meldet er sich wieder, dann kommt er mit dem Mikrofon wieder. Also regelmäßige, ständige Dialoge, wie es in einer normalen Unterhaltung ist, so wie wir das hier machen, sind da einfach dann auch schlecht möglich. Und deswegen wirkt das alles auch immer so ein bisschen technokratisch irgendwo. Und also ich hätte da wahrscheinlich auch keinen großen Spaß, wenn ich mir das anschauen sollte.
Das nehme ich jetzt aber als Schlusswort. Denn wir sind weit über die Zeit. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben und danke dir, dass du dir wieder mal Zeit genommen hast und halbwegs fit bist.
Ja.
Husten war zwar ab und zu nochmal da, aber ich glaube.
Ich hoffe, er klingt ab. Und wir haben noch niemals Klaus Hetzmann-Natus gegrüßt, was wir jetzt eigentlich mal machen könnten.
Ja.
Auf dass er vielleicht bald wieder die Bergmannsglocke.
Stimmt, da hatten wir ja auch die Berichterstattung. Es gab eine kleine Erneuerung. Die Schachtglocke vor dem Spiel oder vor dem Einlaufen wurde geläutet von Klaus Hetzmann-Natus, der Bergmann aus Gelsenkirchen, ne? Wenn ich das so betonen darf, ist auch der. Was ist er von dem Schalke-Museum? Ist er der
Vorsitzende? Gründer, also er ist, glaube ich, Vorsitzender des, es gibt einen Förderverein.
Ja.
Und von dem Förderverein ist er, glaube ich, Gründer, Vorsitzender und er betreibt halt das kleine Museum von der Zeche Hugo. Das ist schön, muss man, also wer noch nicht da war, sollte sich das mal anschauen. Da waren auch viele Schalker Spieler schon zu Besuch, ganze Spielergenerationen. Manche kommen auch heute ihn noch besuchen. Also das lohnt sich, weil er da unheimlich viele Utensilien, die Verbindung zwischen Bergbau und Schalke auch dokumentieren, zusammengestellt hat. Und da finden hin und wieder auch ganz schöne Veranstaltungen statt. Und dem hat man jetzt quasi, dem Schalker Oberkumpel oder dem Gelsenkirchener Oberkumpel hat man jetzt quasi die Glocke sozusagen wieder weggenommen, mit der er seit Saisonbeginn die Spieler mit 0-4 Glockenschlägen aus der Kabine geholt hat. Schalke begründet das mit technischen Problemen, aber da gibt es dann doch etwas unterschiedliche Auffassungen, wie das denn sein könnte, dass es da technische Probleme gibt.
Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Übrigens, du hast gerade erwähnt, das Museum, das letzte Mal war ich da zu einer Veranstaltung, da wurde, glaube ich, das ein Buch vorgestellt von einem Kollegen von uns. Und da habe ich Christoph Daum das letzte Mal gesehen. Und ist ja dann kurz danach auch verstorben. Ja. Ist mir nur gerade eingefallen, weil da ging es mir gerade so nochmal so, ne, das ist noch gar nicht so lange her und dann hast du noch mit dem Christoph da gestanden und gesprochen. Ja, so schnell geht's. Heute nicht ganz so schnell wie geplant, aber ich beende jetzt den Podcast. Nochmal Dankeschön, Norbert. Die Auslaufmusik quasi ist auch nicht mehr so lang, die ist relativ kurz, also kannst du...
Ich bin gespannt.
Ich muss auch dringend pullern, ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß es nicht, ich kann's nicht halten. Also, liebe Leute, bis nächste Woche, bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter. Ich glaube, da helft ihr uns ein bisschen mit. Vielen Dank und Glück auf.
Glück auf.